stelle mir dann vor, wie Horst Steffen jetzt zu Hause, wahrscheinlich in der Nähe von Mönchengladbach, sitzt und auf Werder schaut und sagt, hey Leute, echt jetzt? Ist ja alles wie im letzten Sommer, ne?
Hallo, herzlich willkommen bei Grün auf Weiß, dem Podcast des Weser-Kurier. Mein Name ist Stefan Freie und mir gegenüber, Gott sei Dank, sage ich noch einmal, JJ Bär. Hallo JJ.
Moin Stefan, moin liebe Werder-Fans. Ja, der Verein kommt nicht zur Ruhe, wir haben wieder ganz schön viel zu besprechen. Womit willst du anfangen, Stefan?
Ja, mit der Zeitschleife. Der Zeitschleife, in der sich gerade Horst Steffen befinden muss, der Aussage in der Kolumne nach. Denn so ein bisschen deutet vieles in dieser Vorbereitung darauf hin, was wir schon letztes Jahr erlebt haben. Es wird eng langsam, wenngleich man sagen muss, sie haben deutlich mehr Spieler verpflichtet bislang als letztes Jahr, wenn ich das so richtig überblicke. Aber von einem, sagen wir mal, runden Aufgebot, mit dem der Trainer in Ruhe und akribisch eine Vorbereitung betreiben kann, ist nicht gerade die Rede, ne?
Ist schon krass, ne? Diese Parallelen. Ich stelle mir dann vor, wie Horst Steffen jetzt zu Hause, wahrscheinlich in der Nähe von Mönchengladbach, Grüße gehen raus, sitzt und auf Werder schaut und sagt, hey Leute, echt jetzt? Ist ja alles wie im letzten Sommer, ne? Erinnert euch mal, er war auch sehr begeistert, wie jetzt Daniel Thune bei Werder arbeiten zu dürfen und endlich Bundesliga-Trainer sein zu dürfen. Und je länger diese Vorbereitung damals dauerte, desto unruhiger wurde er. Und am Ende hat er dann auch den Druck erhöht, den Transferdruck auf seine Chefs, weil er gesagt hat, Leute, jetzt muss aber langsam mal was passieren hier, ne? Und im Prinzip erleben wir das jetzt auch. Also es fehlen weiter die Verstärkungen, die Werder besser machen. Es wurden viele Spieler geholt, wie du gesagt hast, aber vor allen Dingen auch junge Spieler. Und der halbe Kader schaut verletzt zu. Das ist auch eine Situation, die wir aus dem letzten Sommer kennen. Und wir wissen ja alle, wie das endete. Ne? Also Werder stürzte dann ab in den Tabellenkeller, Horst Steffen verlor seinen Job. Und deshalb sind diese Parallelen, die wir da gerade erleben, eine Warnung für Daniel Thune. Ne? Denn erinnere dich mal, Stefan, der eine oder andere von euch da draußen wird es ja auch gehört haben, in einer unserer ersten Folgen damals haben wir gesagt, wenn das schief geht bei Werder, dann hat es in der Vorbereitung angefangen. Na, und im Prinzip könnte man diesen Satz jetzt recyceln und sagen, Leute, wenn das schief geht in der Saison, dann hat es jetzt in dieser Vorbereitung angefangen.
Aber der Trainer arbeitet derzeit ja nicht nur auf dem Platz, sondern auch, ja, nicht nur in eigener Sache, sondern auch in Sachen der Entwicklung, sagen wir mal. Denn er hat ja gesagt, wir müssen die Qualität erhöhen. Wir haben Qualität abgegeben, das ist ja schon mal sehr richtig. Wir haben Potenzial eingekauft, wir haben Qualität eingekauft, die in der Entwicklung ist, was in etwa das Gleiche ist, würde ich mal sagen, wie Potenzial. Trotzdem brauchen wir noch Zuwachs in der Defensive, im Mittelfeld und in der Offensive. Also eigentlich überall, wenn man mal vom Torhüter absieht. Der Trainer versucht da einzuwirken auf die sportliche Leitung, von der ich allerdings relativ sicher bin, die wissen das. Die können halt nur nicht so viel anders. Auch das ist ja ein Problem, das uns schon ein bisschen länger begleitet.
Ganz genau, es fehlt am Geld. Ne? Werder ist nur dann wirklich handlungsfähig, wenn sie Transfers gemacht haben, wo sie Geld eingenommen haben und dann können sie der Reihe nach ihre Pläne umsetzen. Und da hat halt Mio Backhaus noch nicht ausgereicht. Er war ja im Juni schon, damit war er vor allen Dingen ein Transfer, um die Löcher aus dem vergangenen Geschäftsjahr alle zu stopfen, die sich da angehäuft hatten. Und das ist aber kein Geld, dass du eins zu eins jetzt im neuen Geschäftsjahr, also seit 1. Juli, so in neue Spieler investieren kannst. Leider funktioniert das so nicht und leider, glaube ich, wird auch diese Forderung von Daniel Thune eins zu eins so nicht zu erfüllen sein. Also wir brauchen Verstärkung hinten, Mitte, vorne. Wünscht sich jeder Trainer, ne, sind wir uns einig, aber ist sehr unrealistisch, dass Werder sich hinten, Mitte und vorne noch verstärkt.
Dass sie das Geld auftreiben, wobei Romano Schmid ja vor einem Wechsel in die italienische Liga steht, zu einem Aufsteiger, soll so 8 Millionen, wenn es gut läuft, vielleicht noch ein bisschen mehr einbringen. Das wäre ja schon mal, sagen wir mal, ein Posten, aber so wirklich große Sprünge kannst du da mal natürlich auch nicht machen, ne?
Wäre trotzdem ein guter Verkauf, weil ich glaube, dass man Romano Schmid im Spiel deutlich einfacher ersetzen kann, als es zum Beispiel bei Jens Day der Fall gewesen wäre, wenn man den abgegeben hätte.
Ja.
Und die 8 bis 10 Millionen, klar, ich kenne jetzt auch schon viele da draußen, die sagen, das ist doch viel zu wenig für Romano Schmid, der ist doch 20 oder 25 wert. Nee, ist er nicht. Und diese 8 bis 10 Millionen, die sind dann auch 8 bis 10 Millionen mehr als irgendein Verein in den letzten 2, 3, 4 Jahren für ihn geboten hat. Also es ist jetzt das erste Mal, dass ein Verein anklopft und sagt, wir bieten diese Summe. Und Werder sollte die annehmen. Der Vertrag läuft ja auch nach der Saison aus. Das muss man wissen. Mit Romano Schmid zu verlängern, keine gute Idee. Haben wir ja schon mal eine Podcast-Folge gemacht. Ich mag den Fußballer Romano Schmid, also nicht falsch verstehen. Der bringt so viel mit und der könnte so gut und wichtig sein. Aber er zeigt es für mein Empfinden halt viel zu selten. Deshalb bin ich klarer Verfechter eines Cuts in diesem Sommer. Soll man ihn halt verkaufen. Mir war das zu wenig, auch in der vergangenen Saison. Ein Spieler in dieser zentralen Rolle, der sollte halt an Toren und an Vorlagen zu messen sein. Der muss dafür sorgen, dass seine Mannschaft Spiele gewinnt, ne? Und gehört für mich zu den Spielern, die bei Werder so ein bisschen überhöht werden, die zu gut gemacht werden in der Werder-Welt, ne? Erinnert euch, in der Rückrunde wurde dann plötzlich gerühmt, wie viele vorletzte und drittletzte Pässe Romano Schmid spielt. Wichtiger wäre stattdessen vielleicht gewesen, nicht am viertletzten Platz der Tabelle zu stehen. Und dazu hätte er maßgeblich mit Toren und Vorlagen beitragen können. Und mir reicht das einfach nicht, dass er alle 4 Spiele ein super Spiel macht und dann wieder so ein bisschen ins Leid verfällt. Mir hat es auch nicht gefallen, dass er nach dem verplatzten Transfer im letzten Sommer, als er unbedingt weg wollte, was aber nicht zustande kam, dann auch ein paar Wochen irgendwie erstmal so gebraucht hat, bis er wieder bei sich war. Deswegen, ja, wenn das jetzt so auseinandergeht, Win-Win-Situationen, nur ist halt wichtig, dass Werder das Geld sinnvoll einsetzt, ne?
Ja, wobei, wenn wir da mal kurz bei bleiben, das ist ja tatsächlich auch, das haben wir festgestellt, ist ja tatsächlich wahr. Romano Schmid hat Monate gebraucht im letzten Jahr, um sich zu erholen davon, dass er den Verein nicht verlassen konnte. Was, ja, da blutet ja schon mal jedem Werder-Fan das Herz, wenn er das nur hört. Weil so schlimm kann es ja wohl auch nicht sein, beim SV Werder dann zu spielen. Jetzt hast du den Konjunktiv eben benutzt. Du meinst, die Jens Day-Sache ist vom Tisch. Habe ich dich da richtig verstanden? Weil so ganz weg scheint es ja noch nicht zu sein aus der Ideenwelt des SV Werder, Jens Day bei einem richtigen Angebot dann auch abzugeben.
Ich hoffe, dass sie vom Tisch ist, weil das ist der wichtigste Spieler in dieser Mannschaft. Selbst wenn der weg möchte, das hat er klar artikuliert schon am Saisonende, musst du alles tun als Verein, um den zu halten. Gerade wenn du wenig Geld hast, darfst du dir nicht noch das Herz rausreißen lassen aus dieser Mannschaft. Und das ist Jens Day. Also wenn du den jetzt noch verlierst in dieser Transferphase, dann bist du ein klarer Anwärter auf die Abstiegsplätze. Das muss man so einfach sagen. Das ist ja nicht nur dein bester Torschütze gewesen, das ist dein bester Kämpfer im Mittelfeld, das ist dein Stratege, das ist ein Anführer dieser Mannschaft in der Kabine und auf dem Feld. Den kannst du gar nicht ersetzen. Also den solltest du behalten, du solltest um ihn herum eine Mannschaft formen. Das müsste eher der Anspruch sein von Werder Bremen. Ist aber natürlich immer so ein Wunschdenken. Das muss dann auch realistisch sein. Gut für Werder war, dass Jens Day nicht bei der Weltmeisterschaft war, sondern Romano Schmid. Wir haben darüber ja schon mal gesprochen, das spielt auch eine Rolle dann, ne, bei so Wechseln. Ob ein Spieler bei der WM gespielt hat, zum Beispiel so ein Traumtor geschossen hat, wie Romano Schmid für Österreich. Und wenn du jetzt Fan dieses italienischen Aufsteigers bist, dann wirst du jetzt geflutet in den sozialen Netzwerken in Italien von diesem schönen Tor und dann sagst dann hier, den haben wir jetzt geholt. Ne? Also das spielt da auch eine Rolle. Ne?
So einfach ist das manchmal, ne? Dann verpflichten die einen Spieler, in dem Fall Romano Schmid, und werben für diesen Spieler mit diesem tatsächlich auch sehr schönen Tor, das er bei der WM erzielt hatte. Auch wenn er ansonsten weder bei Werder, vielleicht auch nicht mal in der österreichischen Nationalmannschaft, so eine wirklich große Rolle gespielt hat. Aber es ist egal. Hauptsache, du hast so ein paar Bilder, die du zeigen kannst. Wir wünschen ja auch sowohl dem Verein als auch Romano Schmid alles Gute, aber die Parallele zu Jens Day ist eben nicht da. Ich glaube nämlich auch, dass du Jens Day sagen kannst, pass mal auf, das hat jetzt nicht geklappt, tut uns ein bisschen leid, aber wir müssten auch an den Verein denken und auch an die Mannschaft. Und in der vergangenen Saison galt eben sehr häufig die Gleichung, der SV Werder ist Jens Day und dich können wir nicht einfach gehen lassen. Und da glaube ich eben auch, dass der Spieler dann damit klarkommt. Anders als es Romano Schmid, wie eben festgestellt, monatelang nicht so richtig hinbekommen hatte damals in der Vorsaison. Der wird dann schon wieder Gas geben. Aber so ganz vom Tisch scheint mir die Sache noch nicht. Wenn jetzt einer kommt und sagt 15 Millionen, dann befürchte ich, weil ich sehe es natürlich genauso wie du, dann befürchte ich, dass man vielleicht auch nochmal nachdenkt bei Werder. Und dann ist er womöglich weg, der Jens Stay.
Auf der anderen Seite, wenn er denn am 1. September noch da wäre bei Werder Bremen, was wir alle hoffen, Dann wird er sich auch wieder zerreißen für diese Mannschaft. Ne? Dann gibt er 90 Minuten Vollgas. Das ist ein absoluter Vollprofi, ja. Musterprofi. Und vielleicht ergibt sich dann ja die Chance in einem der nächsten Transferfenster. Aber es wäre jetzt irgendwie kein guter Zeitpunkt. Ich glaube, das seht ihr da draußen alle auch so. Jetzt ist alles schon so fragil und uns fehlt noch der entscheidende Spieler in der Offensive. Ist ja auch die Frage, was machst du jetzt mit den Geldern, die du für Romano Schmid bekommst? Gibst du das Geld aus, um 1:1 einen Mittelfeldspieler zu holen, weil der Senelin ja auch noch ausfällt, die ganze Vorbereitung bisher mit der Bauchmuskelverletzung, kommt aber ja irgendwann wieder zurück. Oder nimmst du das Geld und setzt das um, was du für die Offensive eigentlich machen möchtest, ob jetzt Mittelstürmer oder mehr spielerischer Stürmer, sei mal dahingestellt. Wichtig wäre halt, und das klingt jetzt banaler als es ist, dass Trainer und sportliche Leitung da an einem Strang ziehen und einen klaren Plan haben, was sie denn wollen und das dann auch umsetzen. Warum betone ich das so? Weil das in der letzten Saison schiefgegangen ist. Du weißt und ahnst, über wen ich jetzt rede, Sammy Mbangula. Und das war ja so ein Fall letzte Saison.
Ja, ja, tatsächlich. Mein Plan wäre ja, die Millionen vom Verkauf Romano Schmieds zu nehmen, um sie in Cameron Puertas zu investieren.
Was meinst du? Ja, gute Idee. Habe ich auch dieser Tage drüber nachgedacht. Vorteil ist natürlich, oder wäre natürlich, Cameron kennt Bremen, kennt die Mannschaft, kennt den Verein, kennt die Bundesliga, weil er halt schon da war. Kam auch gut mit Daniel Thun zurecht, hat ja in der Rückrunde unter diesem Trainer deutlich mehr gespielt und auch eine wichtigere Rolle gespielt als vorher unter Horst Steffen. Aber das Wirtschaftliche, ne, das steht natürlich auch noch dazwischen. Also wenn du eine Chance hast, den nochmal zu leihen oder zu kaufen, gerne. Ich fürchte nur, dass die Schmidt-Millionen nicht ausreichen, um Cameron Puertas zu kriegen. Das ist mal Punkt 1. Und Punkt 2 ist, der hat immer noch diesen Vertrag beim Wüstenclub da aus 1001er Nacht. Da geht es um ganz viel Geld. Also es ist schwierig, da eine wirtschaftliche Lösung zu finden. Aber klar, das wäre ein Spieler, den könntest du super gebrauchen. Fußballerisch und von der Mentalität her. Und zumal er auch im Mittelfeld verschiedene Positionen spielen kann, auch im Defensiv. Bereich. Genau das, was wir eigentlich brauchen. Ne?
Aber es ist schon hart. Ich möchte jetzt keinem Neuzugang zu nahe treten, aber wenn du dir anguckst, wer jetzt womöglich, wenn wir den Schmidt-Transfer mal schon mal mit einbeziehen, wer dann fehlt aus der Stammelf der letzten Saison, dann ist es natürlich Romano Schmid, es ist Cameron Puertas ja auch und es ist auch Yuki Sugawara, über den wir jetzt auch vielleicht nochmal reden könnten, ob das nicht eine Möglichkeit wäre. Du hast auf der anderen Seite aber jetzt wirklich, wenn man so mal die Vorbereitung bisher liest, hast du ja nicht einen einzigen Spieler, von dem du sagst, guck mal, das ist ein Stammkraft. Der verstärkt uns. Dann bist du ja eigentlich, ausgehend von einer Mannschaft, die gerade mal den Klassenerhalt geschafft hat, hast du dich ja eigentlich nominell erstmal verschlechtert sogar. Das ist natürlich bitter, wenn man die Bestandsaufnahme dieser Tage
macht. Du hast ja sogar noch Leo Bittencourt vergessen, den müssen wir erwähnen, weil er in der Rückrunde sehr wichtig war unter Daniel Thun. Also er war wichtig, um den Klassenerhalt ins Ziel zu bringen. Der ist ja auch nicht mehr da. Und selbst mit all diesen Spielern.
Mio Backhaus könnte man auch noch nennen.
Mio Backhaus, ja.
Wo wir nicht wissen, ob die vorhandenen Torhüter, Karl Hein hat Anlass zur Hoffnung gegeben, aber mehr auch erstmal nicht. Da gehen wir davon aus, dass er ähnlich starke Leistung bringt wie Mio. Wären es ja schon 5 Stammspieler dann tatsächlich, wenn du Leo dann auch dazu zählst. Ist schon eine bittere Bestandsaufnahme nach einem Fastabstieg, ne?
Ja, und was ich sagen wollte, selbst mit all diesen Spielern, die du jetzt aufgezählt hast, hast du ja die Liga mit Ach und Krach gehalten und letztlich nur, weil andere Mannschaften schlechter waren als du. Das muss man einfach nochmal so betonen. Deshalb war es auch wichtig, dass Daniel Thun jetzt zuletzt nach dem Testspiel gegen Paderborn, das jetzt 2:2 ausging, andere Töne angeschlagen hat. Ich hatte schon schwer den Eindruck, er will das Umfeld, Fans, Medien, Verein, sensibilisieren für diese Situation. Du spielst gegen den Aufsteiger Paderborn, der per se mal zu den Abstiegskandidaten zählt in der neuen Saison. Du bist nicht besser als die, du besiegst sie auch nicht. Und das zeigt, wo du stehst mit dem Personal, das dir im Moment zur Verfügung steht. Dann bist du ein Kellerclub. Warum auch solltest du kein Kellerclub sein, wenn du im Moment keinen besseren Kader hast als in der Rückrunde der vergangenen Saison? Da muss also jetzt noch ein bisschen was passieren, wenn Werder wirklich eine stabile Saison spielen will. Und da helfen halt diese vielen Transfers, die früh gemacht wurden mit den jungen Talenten, nicht wirklich weiter. Du brauchst erst einmal gestandene Spieler. Da darf man sich auch nicht blenden lassen. Wenn der ein oder andere von diesen jungen Füchsen oder vorherigen Zweitligaspielern in der Vorbereitung gegen unterklassige Gegner gut performt hat, wenn dann die Bundesliga losgeht und du hast dann Leipzig da stehen, vorher noch Freiburg und dann kommen irgendwann die Dortmunds und Stuttgarts und Frankfurts dieser Welt, da hast du eine ganz andere Körperlichkeit beim Gegner, da hast du ein ganz anderes Tempo im Spiel. Da müssen die sich erstmal freischwimmen, das müssen die erstmal auf dem Niveau hinbekommen. Das heißt, das können nicht die sein, die den Karren ziehen, sondern du brauchst erfahrene Spieler, die dir Punkte garantieren, in der Offensive wie in der Defensive. Und diese Talente, die müssen drumherum schwimmen, die müssen so ihre Erfahrungen sammeln und können hier und da auch mal einen Akzent setzen, herzlich gerne. Aber man kann das weder als Fan erwarten, dass die jetzt einfach so in der Bundesliga auch so spielen wie in diesen Testspielen, noch ist es eine Strategie für den Verein zu sagen, ja, wir setzen auf diese Jungs, dass die sich entwickeln. Das kann böse enden, ne? Denn Bundesliga ist was ganz, ganz anderes.
Kurze Analysepause. Du suchst auch abseits vom Platz nach der perfekten Aufstellung? Dann gibt's im Norden nur eine Adresse. Dudenhof in Posthausen. Norddeutschlands größtes Shoppingcenter. Nur 20 Minuten von Bremen. Direkt an der A1. Auf einer Fläche von über 17 Fußballfeldern findest du alles an einem Ort. Mode, Sport, Technik, Wohnen, Lebensmittel, Gastronomie und tolle Events für die ganze Familie. Komm zu Dudenhof und genieß eine richtig gute Zeit.
Im letzten Jahr hat der SV Werder auf Karim Koulibaly gesetzt. Das schien auch sehr lange ein sehr guter Plan zu sein, weil es wurden ja durchaus Ablösesummen kolportiert oder zumindest das Interesse finanzstarker Vereine. Bisher ist er noch nicht verkauft, aber das kann man dann eben, um das abzurunden, was du eben gesagt hast, man kann es auch nicht jede Saison machen, dass man dann quasi auf einen Spieler setzt, der ja vielleicht auch gerne mal häufiger eine Pause brauchen würde, aber man stellt ihn ins Schaufenster und sagt, da wird sich schon ein Verein interessieren. Das war als Plan einmal ganz gut, aber man kann es nicht immer machen. Du möchtest aber noch was zu Karim Koulibaly sagen.
Ja, sehr gerne. Aber wo du Schaufenster sagst, ne, am Ende der Saison hat ihn Daniel Thun nicht mal in jedem Spiel ins Schaufenster gestellt, sondern er hat auch mal gesagt, du mal draußen und andere kriegen es dann vielleicht besser unter dem wir stehen.
Aber er hat sehr lange gespielt. Ja. Sehr lange und auch oft in Phasen, wo man ihm gerne mal eine Pause gegönnt hätte, ich zumindest.
Ja. Aber ich habe mich maßlos aufgeregt, du kennst mich. Ich echauffiere mich manchmal über manche Dinge im Profifußball und erzählt dir jetzt einfach.
Rheinländisches Temperament.
Ja, die Zeit im Norden hat noch nicht ausgereicht, um mich da abzukühlen. Aber jetzt lass mich doch mal mich echauffieren. Also Karim Koulibaly hat den Berater gewechselt. Und in dieser Pressemitteilung rund um diesen Beraterwechsel, was ja allein schon Wahnsinn ist, dass es da eine Pressemitteilung gibt, da wird Karim Koulibaly zitiert mit den Worten: Diese Agentur passe perfekt zu ihm, um meine Marke auf der internationalen Bühne zu etablieren.
Ja.
Das hat mir fast die Schuhe ausgezogen. Also jetzt mal ganz ehrlich. Also früher haben solche Jungs davon geträumt, deutscher Meister zu werden, vielleicht sogar Weltmeister zu werden. Das war ja früher möglich mit Deutschland. Heute wollen die eine Marke werden. Die Titel holen dann halt die anderen. Ich verstehe es überhaupt nicht. Wir reden von einem 19-Jährigen, der seine erste Bundesliga-Saison gespielt hat. Die war auch nicht so gut, dass er jetzt über jeden Zweifel erhaben ist. Ja, da waren auch schlechtere Spiele dabei. Der lebt im Prinzip von seinem Potenzial, davon, dass er so jung ist und dass er ein Linksfuß ist und in der Innenverteidigung spielt. Das macht ihn so spannend, weil man die Fantasie haben könnte, der wird ein richtig guter draus. Aber er ist noch kein richtig guter. Wie siehst du es?
Ja, anders natürlich. Wie immer, kennst mich ja. Nein, in dem Fall, also es ist so eine Art für mich ein PR-Desaster, das aber nicht der Spieler zu verantworten hat, sondern die Agentur, weil die hat ihm das in den Mund gelegt. Karim Koulibaly ist im Mai 19 Jahre alt geworden. Der wird im Zweifel das nacherzählen, was man ihm in der Agentur verspricht, nämlich, dass er zu einer internationalen Marke wird. Aber ihm das jetzt wirklich anzulassen, das würde mir zu weit gehen. Die Jungs sind in schwierigen Situationen, weil sie sehr jung sind und auf einmal mit einer Öffentlichkeit umgehen müssen, die sie gar nicht kennen. Da einfach jedes Wort auf die Goldwaage zu legen, zumal es in der Pressemitteilung war und er das ja auch gar nicht mal so im Live-Gespräch gesagt hat, das würde ich nicht machen. Das würde, glaube ich, den Bogen überspannen und wäre ihm gegenüber nicht fair, dass das von der Agentur natürlich auch ein sehr schwieriges Zitat ist, brauchen wir auch nicht drüber reden, aber wir erinnern uns, vor, ich glaube, 2 Jahren ist Karim Koulibaly schon mal mit dem Helikopter aus Hamburg nach Bremen angereist, um seinen Vertrag als 17-Jähriger zu unterschreiben. Auch das hat man ja allgemein wohl eher der Agentur damals, der alten Agentur zuzurechnen. Jetzt ist er ja in neuen Händen. Aber es war, glaube ich, nicht die Idee von Karim Koulibaly, lass uns doch mal einen Heli nehmen. Und macht ein bisschen Eindruck, wenn ich da lande auf, weiß ich nicht, wo, auf dem Trainingsplatz oder was weiß ich, wo er dann am Ende angekommen ist, weiß ich, keine Ahnung. Überspann den Bogen nicht.
Ja, dann hat er aber ein unglückliches Händchen bei der Auswahl seiner Agentur. Ne? Erst Hubschrauber, jetzt Marke. Aber wir halten mal fest, im Fußball sollte erst die Leistung kommen, die sollte stimmen, dann kommt der Erfolg, dann kommen die Titel und dadurch kannst du vielleicht mal eine Marke werden. Wir fangen nicht mit der Marke an, also da echauffiere ich mich, will ich einfach nicht. Ne? Ist nicht dann meine Denke über Profifußball.
Ja. Ja, ist ja auch richtig, hast du vollkommen recht. Aber es ist halt die Frage, in welche Richtung die Kritik geht. Und aus meiner Sicht sollte sie nicht in Richtung des Spielers gehen, des sehr jungen Spielers, sondern. Aber das ist eine ganz komische Entwicklung, aber das wissen wir ja auch. Da spielt, glaube ich, auch mal Social Media eine große Rolle mit, wo Spieler sich da vermarkten dann auch in einer Art und Weise, wo es wirklich darum geht, auch in Spielen, habe ich mir alles schon mal erzählen lassen, wo es darum geht, in Spielen gewisse Szenen zu kreieren, die dann auf den entsprechenden Kanälen verbreitet werden, die aber nicht zwingend was mit dem Erfolg der Mannschaft zu tun haben müssen. Das sind ganz komische Sachen, da muss der Fußball auch aufpassen. Aber erklär mir eben mit wenigen Worten, wie man das stoppen möchte. Das ist nun mal in der Welt und damit muss man umgehen. Aber aufhalten kannst du es, glaube ich, nicht.
Nee, vielleicht wäre jetzt auch der perfekte Zeitpunkt, Karim Koulibaly dann wirklich zu verkaufen. Ne? Wobei man dazu sagen muss, diese 40 Millionen, die da seit Monaten rumgeistern, die sind ein Hirngespinst. Das ist ein Fantasiekonstrukt, dieses ganze, die halbe Welt will Karim Koulibaly und ein Wettbieten und so weiter. Das hat alles nie stattgefunden. Das war sehr gewieft, glaube ich, von der Beraterseite. Und einige Medien sind darauf angesprungen und plötzlich war diese ganze Thematik in der Welt. Man sieht ja bis heute, dass da noch keiner in der Dimension angebissen hat. Und wenn du nachher 20 oder 25 Millionen für ihn bekämest, könntest du ja schon glücklich sein. Wir reden über einen Spieler, der eine Bundesliga-Saison hinter sich hat und die nicht mal so gut wie manche Verteidiger früher. Mir fällt Lucio immer ein, der als junger Brasilianer herüberkam und alles in Grund und Boden gespielt hat. Da ist er ja weit von entfernt. Ne? Trotzdem hat er dieses Potenzial. Ist von Horst Steffen damals auch grandios gefördert worden, dem muss er ewig dankbar sein dafür. Und die Frage ist ja, und das ist ja gar nicht so unspannend, wenn der denn bleiben würde bei Werder, wäre der überhaupt in der Wunschelf? Also würdest du den in der Wunschelf haben von Werder?
Würde ich hier nicht sehen, nein, tatsächlich nicht. Ich glaube, dass man auch gerade in der Innenverteidigung ist, Werder, sieht man von den Blessuren ab, die ja Niklas Stark immer wieder begleiten, aber sonst sind die da ja gar nicht schlecht aufgestellt, weil ja auch der neue Mann, Oskar Wojcik, macht ja auch einen ganz guten Eindruck. Und von daher sehe ich das gar nicht, ne? Was natürlich ein Problem wäre, muss man ja auch ehrlicherweise sagen. Nachdem er ein Jahr im Schaufenster stand, wie entwickelt sich dann Karim Koulibaly und was macht das auch mit dem Spieler, wenn ihm vorher womöglich seitens der Agenturen auch vorgesungen wird, oh, pass mal auf, wir bringen dich jetzt im Sommer, bringen wir dich in die Premier League, also eine ganz andere Nummer. Nebenbei wird Werder auch nochmal 40, 50 Millionen einnehmen und auf einmal bleibt er bei Werder, weil es dieses Interesse eben nicht gab. Und dann spielt er womöglich auch nicht. Wie entwickelt sich Karim Koulibaly? Das ist eine ganz spannende Sache. Also, oder anders formuliert, ich glaube, sie müssen ihn schon in irgendeiner Form jetzt verkaufen, damit das gar nicht erst zum Thema wird.
Ja. Das Gute daran ist ja, wenn man ihn verkaufen würde, man hätte das Loch schon gestopft. Ne? Also man würde ihn gar nicht so sehr vermissen, weil du ja schon einen Amos Pieper, einen Marco Friedl, einen Oskar Wojcik, einen Niklas Stark und noch einige andere hast für diese zwei Innenverteidigerpositionen, wenn du Innenverteidiger Pärchen spielst in der Viererkette. Ne? Oder drei. Ne? Ja. Wenn du es mit Dreier-Fünfer-Aufbau machst wieder. Ne? Aber es deutet ja viel auf die Viererkette hin im Moment, also dann mit zwei Innenverteidigern. Man würde ihn gar nicht vermissen. Das Schlechte ist, wenn er bleibt, kannst du nicht Hurra schreien, weil dir ist dann ein Riesentransfer, den du eigentlich fest vorhattest, geplatzt und eigentlich hast du die Position schon besetzt. Ne? Sieht man mal wieder, wie schnell sich im Fußball die Dinge manchmal entwickeln und verändern können.
Ja gut, du kannst ihn natürlich auch spielen lassen weiterhin. Also es ist jetzt nicht so, dass man im letzten Jahr per se gesagt hat, eigentlich ist er nicht gut genug für die Startelf, aber er spielt jetzt, weil wir ihn eben halt, um es nochmal zu sagen, ins Schaufenster stellen wollen. So war es ja auch dann nicht. Und trotzdem wird es dann irgendwann mal vielleicht ein bisschen enger, wenn seine Leistung vielleicht auch nicht sich so entwickeln, wie man es eigentlich erwarten würde. Und dann ist die Frage, warum spielt er dann noch? Und wenn er dann nicht spielt eben, ne, dann fragt er sich auch, warum bin ich eigentlich überhaupt noch bei Werder? Ich sollte doch eigentlich ganz woanders schon spielen. Da kommt das eine zum anderen womöglich. Aber das ist Zukunftsmusik und sehr viel Spekulation. Wir gehen mal davon aus, dass sich da noch ein bisschen was tut, würde ich sagen.
Ja, er muss halt abliefern. Wenn er spielt, muss er abliefern. Dann muss er, wenn er diesen großen Traum vom großen Wechsel hat und von der Marke, dann muss er abliefern, muss er besser sein als die anderen. Und daran hapert es in der Rückrunde. Er war nicht besser als die anderen. Deshalb fand ich das ein bisschen überhöht, diesen ganzen Hype um ihn. Ne? Aber wir haben noch eine spannende Personalie, über die wir reden sollten. Da geht es mal nicht um Verkauf. Da geht es um Rückkehr auf den Platz mit Schweizer.
Ganz schön bitter, muss ich mal sagen. Also nach dieser langen Aussicht, ich meine, gut, dass da Komplikationen auftreten, ist ja auch logisch. Aber man hatte doch schon gedacht, ne, nachdem er ja auch, glaube ich, im Frühjahr angekündigt hatte, eigentlich in der Saison nochmal spielen zu wollen, dass er dann zumindest in der Vorbereitung komplett genesen auf dem Platz steht. Und das scheint nicht der Fall zu sein.
Nee, und so langsam frage ich mich, wenn man gewusst hätte, dass Mitch Weiser die ganze Vorbereitung im Prinzip nicht vollwertig zur Verfügung steht und damit auch zum Saisonstart nicht so zur Verfügung steht, wie du ihn eigentlich bräuchtest, ob du wirklich den Vertrag verlängert hättest damals. Das ist wieder so medizinisch Werder-Bereich. Wie viel kann man da vorhersehen? Wie gut sind sie da aufgestellt? Aber wir bräuchten ihn ja eigentlich dringend, brauchen ihn ganze Saison, letzte Saison schon dringend. Jetzt fängt die neue Saison an und er ist weit davon entfernt, eine echte Verstärkung für Werder zu sein. Das wird noch eine Weile dauern. Wir hoffen alle, dass er so zurückkommt, wie er mal Fußball gespielt hat. Aber das wird ja in den ersten Wochen der Saison nicht sein. Und dann wird er auch erstmal brauchen, bis er wieder sein altes Niveau erreicht, wenn er da wieder hinkommt. Ne? Dann bin ich wieder bei der Frage, hätte man dann nicht besser auf einen anderen Spieler gesetzt? Sag ich mal, ein Regal niedriger, nicht ganz so gut wie Mitch Weiser natürlich. Aber dafür einer, der die ganze Vorbereitung mitmacht und der dann auch spielen kann, der in der Saison, sage ich mal, 30, 34 Spiele macht. Na, weißt du, was ich meine?
Ja, aber bei der überragenden Klasse, die Mitch Weiser im fitten Zustand verkörpert, weiß ich nie, ob die Rechnung aufgeht. Also ein Regal tiefer sagst du ja schon. Dann hast du wieder einen von den zahlreichen Spielern, die vielleicht fit sind, aber dich nicht unbedingt weiterbringen. Und Mitch Weiser bringt dich weiter,
wenn er spielt.
Fit ist.
Das Ding. Mit Schweizer, der nicht spielt, bringt mich nicht weiter. Und davon haben wir ja halt schon so einige im Kader, ne, die eigentlich ganz gut sind, die aber nie spielen oder zu wenig spielen. Da gehört auch Felix Agu zu, ist ja auch so ein Fall. Ne? Felix Agu, wenn der mal 3, 4 Spiele macht, dann sind die manchmal richtig, richtig gut, wie beim letzten Comeback. Und dann wird er wieder aus dem Verkehr gezogen von seinem Körper und kann eine normale Trainingswoche nicht durchhalten, was ja eigentlich tragisch ist, was aber immer wieder dazu führt, dass du mit dem Spieler nicht planen kannst. Ne? Dasselbe haben wir mit Niklas Stark erlebt. Mit Rich Weiser nach der Kreuzbandverletzung jetzt eine ähnliche Situation. Du hast also schon 3 Kaderstellen besetzt mit Leuten, die eigentlich super sind, aber eigentlich ist halt im Profifußball so ein Ding, ne?
Ja, aber auch spielen, ich glaube, die Fußballgeschichte ist auch voll mit solchen Spielern, die immer wieder mit ihrem Körper zu tun haben, wobei das für Mitch Weiser ja auch erstmal nur bedingt gilt. Der hatte jetzt eine große Verletzung, vorher war er ja gar nicht oder schien er zumindest gar nicht so anfällig. Aber sowas gibt es halt immer wieder und ich glaube, dass du in jeder Mannschaft der Bundesliga solche Spieler siehst. Mannschaften mit anderen finanziellen Möglichkeiten haben Möglichkeiten, dann auch mit solchen Situationen oder solchen Spielern anders umzugehen. Die würden dann eben sagen, okay, Mitch Weiser ist doch noch nicht so weit. Nehmen wir nochmal 20 Millionen in die Hand und verpflichten einen Spieler, der über ähnliches Potenzial verfügt und zur Verfügung steht dann auch. Das kann Werder halt nicht. Also deshalb ist da wieder so ein bisschen, es macht sich immer wieder alles am Victor Boni fest. Du musst in gewisser Weise einfach ein Risiko gehen, um, wenn denn alles gut läuft, mit viel Beten dann eine Mannschaft auf den Platz zu kriegen, die eine gewisse Qualität hat. Und wenn es nicht gut läuft, dann hast du halt Boniface oder in diesem Fall, auch wenn es ein ganz anderer Fall ist, brauchen wir auch nicht drüber reden, aber dann hast du halt einen Mitch Weiser, der eigentlich dein Spieler neben Jens Day sein sollte, müsste und auch könnte, der aber jetzt wieder erwartend doch nicht zur Verfügung steht. Und weiß ich nicht, vielleicht hast du da andere Informationen, aber es gibt auch nicht mal eine Prognose, glaube ich, dass man sagt, okay, jetzt warte noch mal 4 Wochen, dann bist du im September soweit und kannst im Oktober richtig angreifen. So, danach sieht es ja gar nicht aus im Moment, oder?
Hängt ja alles davon ab, wie der Körper auf die einzelnen Belastungen reagiert. Kann man nicht seriös vorhersagen. Man muss auf jeden Fall verhindern, dass das Kreuzband wieder reißt bei diesem Comeback-Versuch. Und deshalb ist es sinnvoll, sich Zeit zu nehmen. Nur es ist halt verdammt viel Zeit. Inzwischen übrigens, wo du Victor Boniface sagst, das möge Daniel Thürnbitter erspart bleiben. Bei allen Parallelen dieser Saisonvorbereitung im Vergleich zum Vorjahr unter Horst Steffen. Dem haben sie dann am Ende den Victor Boniface in die Kabine gesetzt. Deutlich übergewichtig, total unfit. Ihr kennt diese ganze Leidensgeschichte. Da ist natürlich was Steffen ins Leid gefallen, hat die Hände beim Kopf zusammengeschlagen. Ich hoffe, dass Werder daraus gelernt hat. Ich gehe fest davon aus, dass Werder daraus gelernt hat. Also Daniel Thun braucht jetzt nicht Spieler, die irgendwann mal, wenn sie fit sind, eine Verstärkung sein könnten, die also, ich sag mal, wieder eigentlich ganz gut wären, wenn sie halt spielen könnten, sondern der braucht Jungs, auf die er jetzt auch setzen kann, die 25, 30, 32 Spiele machen können. Nur das hilft Werder, wenn Werder im Abstiegskampf bestehen möchte oder erst gar nicht in den Tabellenkeller reinrutschen will. Das ist wichtig auf diesem Transfermarkt. Und übrigens, alle erwarten ja jetzt ja, den und den und den Transfer und dann hat Clemens Fritz vieles richtig gemacht. Ich finde, er hat jetzt schon etwas sehr, sehr richtig gemacht und wird viel zu wenig drüber gesprochen. Wir hatten den Namen eben schon erwähnt. Ich finde, die wichtigste Entscheidung in diesem Sommer war, Jens Day nicht zu verkaufen, obwohl Hoffenheim diese 9 bis 11 Millionen sehr früh in diesem Sommer geboten hat. Dann zu sagen, nee, ich warte lieber, bis vielleicht für einen anderen Spieler wie meinetwegen Romano Schmid sowas geboten wird. Und dann machen wir es, aber nicht bei Jens Day. Das war eine verdammt schwierige Entscheidung und sie war verdammt wichtig, glaube ich.
Aber sie wäre mir auch verdammt leicht gefallen aufgrund des sehr niedrigen Angebotes. Insofern weiß ich ja auch nicht genau, ob es eine rein sportliche Entscheidung war oder ob da nicht auch finanzielle Hintergründe eine Rolle spielten. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn Hoffenheim gesagt hätte, auch 15 Millionen wollen wir bezahlen. Dann, glaube ich, wäre Jens Day mittlerweile in der Vorbereitung der TSG und nicht mehr bei Werder. Und das, ob das dann richtig wäre, ich würde es bezweifeln. Also ich habe ja immer gesagt, unter 20 Millionen darfst du so einen Spieler niemals abgeben. Aber gut, das ist auch spekulativ, aber trotzdem...
Ja, mein Problem dabei wäre dann gewesen, ihn im Hoffenheim-Trikot zu sehen. Also wenn du so gut bist wie Jens Day, dann wünsche ich ihm einen Wechsel zu einem Verein, wie ich sag jetzt mal, Borussia Dortmund, irgendein guter englischer Verein, irgendein guter spanischer Verein, however. Aber Hoffenheim, wenn du Stammspieler bei Werder bist, ist das wirklich so, so viel besser, nur weil die dann jetzt im Europapokal mitspielen? Weiß ich nicht, ob das dann wirklich die Verbesserung gewesen wäre. Ne?
Die spannende Frage, die mir gerade einfällt, ist ja auch so ein bisschen, würde er bei einem zweifellos ambitionierteren Verein, in welcher Liga auch immer, diese Rolle spielen, die er bei Werder spielt? Das glaube ich nämlich auch nicht. Bei Werder ist so vieles auf Jens Day zugeschnitten, dass er aus gutem Grund, wissen wir, darf sich auch nicht ändern oder muss sich nicht ändern, bei Gottes Willen, aber in jedem anderen Verein, wo er mit anderen Konkurrenten im Mittelfeld dann auch noch konfrontiert würde, wäre es, glaube ich, schwieriger, diese Rolle einzunehmen. Da bin ich gar nicht so sicher, ob er da so gut auch performen würde, wie mir ja, heute sagen.
Er hat jetzt zwei überragende Jahre bei Werder hinter sich. Ich traue ihm auch ein drittes Jahr zu, wenn er denn bleibt und wenn er gesund bleibt. Beides hoffen wir jetzt einfach mal. Man könnte fast sagen, er ist eine Marke bei Werder, ne? Weil du weißt genau, was du von ihm kriegst. Ein super Junge und auch ein schönes Beispiel dafür, was ein toller Transfer sein kann. Der ist damals für relativ kleines Geld aus Dänemark gekommen, den kannte kaum einer und guck mal, wie wichtig der geworden ist. Also das zur Nachahmung empfohlen, Stefan.
Genau, und das werden wir uns in Ruhe angucken in den kommenden Tagen und dann nächste Woche wieder drüber sprechen. Aber ich werde doch diesen Podcast niemals schließen können, ohne nochmal einmal hinzuweisen auf unsere E-Mail-Adresse. Schreibt uns gerne. Wir lesen alles und nicht selten beantworten wir auch alles, wenn es denn um Fragen geht. Ne? JJ, da bist du ja auch ganz immer, weit vorne, ich weiß das.
Ich habe letzte Woche ganz viele E-Mails von euch beantwortet. Mache ich sehr, sehr gerne.
Ja. Siehst du, dann kannst du meine ja auch mal beantworten. Vielleicht bei Gelegenheit.
Aber gut. Gerade im Spam-Ordner.
Grün auf weiß at weser-kurier.de, grün mit UE und weiß mit Doppel-S. So, das wär's für den Moment, würde ich mal sagen, JJ. Hast du noch was?
So ist das. Nein, ich freue mich auf eure Zuschriften, auch auf die Kommentare auf den anderen Plattformen. Wir sehen das gerne, wenn ihr uns schreibt und uns auch spiegelt, was euch gut gefällt an diesem Podcast, wovon ihr mehr haben wollt. Und auch über welchen Spieler wir vielleicht ein bisschen intensiver reden sollten. Und das machen wir gerne in den nächsten Wochen. In diesem Sinne sage ich, macht's gut und bleibt grün-weiß.
Bis dahin, tschüss.